Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 11. April 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit Nachrichten. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Klein- und mittelständische Industrie Oceawas wird sich laut Präsident durch die neue Mautstraße Pasuruan Probolinggo entwickeln. Präsident sagt, Dorfleiter brauchen operationellen Fonds. Die Wahlen im Ausland werden für in 7 Tagen durchgeführt. 70-jährige Beziehungen Indonesiens und der USA. Pindad entwickelt Anoa Desert Panzer, um nahöstlichen Markt zu betreten. 6 illegale ausländische Fischfangschiffe wurden vom KKP verhaftet. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft, dass das klein- und mittelständische Industriegebiet in Oceawa nach der Einweihung der Mautstraße Pasuruan Probolinggo PASPRO als Teil des Netzes der Mautstraße Transjava rascher entwickelt werden könnte. Das sagte er gestern, den 10. April, in seiner Rede bei der Einweihung dieser Mautstraße. Der Präsident fuhr fort, das klein- und mittelständische Gebiet könne durch den leichteren Logistikzugang rasch Anschluss finden. Laut Joko Widodo solle der Waren- und Produktzugang, der die klein- und mittelständischen Fabriken beliefert, leichter, billiger und effizienter sein. Man könne nun die Mautstraßen aus Cawang in Jakarta bis Probolinggo in Oceawa mit der gesamtlichen von 840 Kilometern ohne Unterbrechung befahren. Der indonesische Präsident Joko Widodo fokussiert sich auf die große Verantwortung aller Dorfleiter in Indonesien, vor allem der Verwaltung des Dorffonds. Das sagte Joko Widodo am Mittwoch, den 10. April, vor den Teilnehmern des Nationaltreffens der Dorfregierungen aus ganz Indonesien im Stadion Gelora Bung Karno in Jakarta. Laut ihm habe die Zentralregierung in den letzten 5 Jahren den Dorffonds in Höhe von 257 Trillionen Rupiah oder 18 Milliarden US-Dollar gewährt. Die Verwaltung dieses Dorffonds brauche eine große Verantwortung von den Dorfleitern. Daher werde die Regierung jedem Dorfleiter einen operationellen Fonds geben. Dieser Fonds soll dazu beitragen, die Arbeit der Dorfleiter in der Verwaltung und Kontrolle für die Verwendung des Dorffonds zu fördern.
Iya gini loh. Dan apa dana desa yang kita gelontorkan ke desa itu sekarang kan
auf diese Weise beträgt der Dorffonds, der wir den Dörfern gewähren, beträgt jetzt 257 Trillionen Rupiah. das ist ein großer Fonds. Es bedeutet, dass die Dorfleiter eine große Verantwortung bei jeder Verwendung des Budgets im Dorf haben. Dafür braucht man auch operationellen Fonds für die Dorfleiter, um die Verwendung des Dorffonds im Feld effektiv zu kontrollieren. Dadurch sollten sie das Geld nicht veruntreuen. Joko Widodo erklärte weiter, dass die Dorfleiter später dafür verpflichten, über die Verwendung des operationellen Fonds zu informieren. Dies solle aber die Dorfleiter nicht belasten, da diese Meldung auf den Erfolg der Verwendung des Dorfs orientiere. Der operationelle Fonds für die Dorfleiter werde von der Regierung erörtert werden. Laut Joko Widodo sei die Besprechung darüber der Finanzministerin Sri Mulyani überreicht worden. Die indonesische Wahlkommission KPU gab bekannt, dass die Wahlen im Ausland früher in 7 Tagen vom 8. bis 14. April durchgeführt werden. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der KPU-Kommissionär Hashim Asyari gestern den 10. April in Jakarta, die im Ausland durchgeführten Wahlen seien am 8. April in Sana'a, Panama City und Quito am 9. April sowie die Bangkok in Bangkok und Songkla am 10. April. Er betonte, obwohl die Wahlen im Ausland früher durchgeführt wurden, werde die Stimmenauszählung auch am 17. April gleichzeitig mit den Wahlen in Indonesien stattfinden. Die Gedenkfeier der 17-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und den USA wurde gestern, den 10. April, mit der Einweihung der Sonderbriefmarke im Außenministerium in Jakarta bezeichnet. Nach der Einweihung sagte der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir, dass diese 7-jährigen Beziehungen beider Länder der Momentum zur konkreten Zusammenarbeit in allen Bereichen seien.
70 tahun ini juga kita jadikan momentum untuk betul-betul interaksinya konkret di semua pelaku.
Wir machen diese 17-jährigen Beziehungen zur konkreten Zusammenarbeit in allen Bereichen. Alle Aspekte, nämlich Politik, Sicherheit, Wirtschaft, die Beziehung zwischen dem Volk, Ausbildung und so weiter. Im interreligiösen Dialog gibt es sogar konkrete Programme in beiden Ländern. Wir brauchen aber noch weitere Programme, damit mehrere Bevölkerung an der Zusammenarbeit teilnehmen können. Inzwischen sagte der US-amerikanische Botschafter in Indonesien, Joseph R. Donovan, dass Indonesien der strategisch wichtige Partner für die Erweiterung der bilateralen Zusammenarbeit Indonesien und den USA. Demzufolge wurden die diplomatischen Beziehungen beider Länder auf den gleichen demokratischen Wert gebaut, um die gute Zukunft zu erreichen. Dabei hoffte der Botschafter aus, dass die Wahlen in Indonesien reibungslos stattfinden können. Die indonesische Verteidigungsindustrie PT Pindad Persero plant in diesem Jahr, den Panzer vom Typ Anoa 3 für die Gelände in der Wüste zu entwickeln. Später ist dieser Panzer als Desert Anoa bekannt. Der Panzer hat die Möglichkeit, in einige nahöstliche Länder exportiert zu werden. Dies sagte der Pindad-Generaldirektor für Waffen, Yayat Ruyat, in Sentul Bogor, Westjava, am Dienstag. Er sagte dazu weiter, der Panzer von Typ Anoa 3 sei in der Lage, das schwierige Gelände einschließlich die Wüste zu überqueren, sodass mit der Pindad den Panzer der Länder im Nahen Osten anbieten wird. Yayat Ruyat teilte mit, dass er schon eine Anfrage für diese Panzer aus Saudi-Arabien gebe. Der Anoa Desert Panzer hat nicht nur einen stärkeren Motor und eine breite Crossfeldfähigkeit, sondern auch kann vor nuklearen, biologischen und chemischen Angriffen stehen. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, KKP, ist es gelungen, 6 ausländische Fischfangschiffe festzunehmen, da diese Schiffe den illegalen Fischfang in indonesischen Gewässern durchgeführt haben. Dies sagte der ausführende Generaldirektor für die Überwachung der Seeschifffahrt und der Fischereiressourcen des indonesischen Ministeriums für Maritime Angelegenheiten und Forschen, August Suherman, am Mittwoch in einer Pressemitteilung in Jakarta. August erklärte, dass die 6 ausländischen Fischfangschiffe ohne Genehmigung der indonesischen Regierung gefangen und das ist in Indonesien verbotenen Fanggerät von Schleppnetz verwendet haben. Er teilte mit, dass das indonesische Überwachungsschiff von Tiger Shark 01 mit dem Kapitän diese ausländischen Schiffe bei der Operation der Besatzungsmitglieder, die vietnamesische Staatsbürger sind, dann wurden diese Schiffe zur Kontrollenstationen von Fischereiressourcen in Pontianak, Kalimantan, begleitet, um einen weiteren Gerichtsprozess durchzuführen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hörten Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.973,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.281,15 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.221. Und zum Wetter. Indonesien am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Stimme der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Voice of Indonesia, der Kommentar hat heute Kampf für das indonesische Palmöl zum Thema. Die Europäische Union plant, im Jahre 2030 das Rohpalmöl zu verboten. Die Palmölproduzentenländer wie Indonesien, Malaysia und Kolumbien machen sich darum den Sorgen. Indonesien bemüht sich darum intensiver und verhandelt über den Plan der EU, damit EU ihr geplanten Verbot annullieren wird. Indonesiens Kampf für das indonesische Palmöl ist immer schwieriger wegen der schwarzen Kampagne gegen die Effekten der Palmölindustrie und wegen der Entwaldung und der Kohlenstoffaufnahme. Der indonesische koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, leitete die indonesische Delegation, um am 8. und 9. April in Brüssel, Belgien, mit der Europäischen Union zu verhandeln und die Palmölfragen zu erörtern. Indonesien und die Palmölproduzentenländer, die zu dem Rat der Palmölproduzentenländer gehören, möchten durch die Verhandlung die Europäische Union überreden, um das geplante Verbot für die Benutzung des Palmöls zu annullieren. Minister Darmin Nasution brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass alle Fragen gut gelöst werden können, da Indonesien und die Europäische Union ergänzende Beziehungen haben. Minister Darmin sagte aber, die Bewertung der Europäischen Union gegen das indonesische Palmölprodukt sei ungerecht. Die EU hält das indonesische Palmölprodukt für nicht nachhaltigen pflanzlichen Treibstoff. Darüber hinaus wurde das Thema der Delegierten Rechtsakt, der später von der Europäischen Kommission am 13. März 2019 verabschiedet wurde. Er war der Ansicht, dass Indonesia Palmölprodukte diskriminiert wurden. Inzwischen erklärte der EU-Botschafter in Indonesien, Fengshang Guerang, dass die Europäische Union, nach Indien, der Nummer 2 Markt für das indonesische Palmölprodukt sei. Außerdem sei 2/3 des Exports des indonesischen Palmöls zollfrei. Die Europäische Union bevorzuge, das nachhaltige Palmöl aus Indonesien zu kaufen, sagte Guerang weiter. Wir stellen das von der Europäischen Kommission angenommene delegierte Gesetz in Frage. Warum gilt das Verbot für indonesische Pflanzenprodukte? Das delegierte Gesetz bezieht sich nicht auf eine nachhaltige Industrie. Dies ist jedoch ein Beweis dafür, dass die Europäische Union doppelte Standards und Diskriminierung einführt. Einerseits benötigt es umweltfreundliche Energie, aber sie mögen den Ursprung nicht, der kein nachhaltiges Produktelement zugeschrieben wird. In der Tat hat die Europäische Union viel darüber gelernt, was in den 70er Jahren geschah, als Ölproduktionsländer, vor allem von den Arabern, Öl für Europa boykottieren. Was die Unterstützung des israelisch-arabischen Krieges betrifft. Denn wenn Palmölprodukte und ihre Derivate die erste Wahl für Europa sind und wenn dies geschieht, werden Indonesien und einige andere Länder künftige Energiemeister. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit der Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO am 11. April 1919. Die Internationale Arbeitsorganisation oder ILO wurde am 11. April 1919 gegründet. Sie ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Hauptsitz in Genf. Sie ist zuständig für die Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Die dreigliedrige Struktur der ILO gibt Repräsentanten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie Regierungen eine gleichberechtigte Stimme bei der Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeit- und Sozialstandards. Hauptziele der ILO sind die Förderung von menschenwürdiger Arbeit, Sozialschutz und Stärkung des nationalen Dialogs. Willkommen zum 11. April 1951, der Entlassung des US-Generals MacArthur. Die Entlassung von General MacArthur durch Präsident Truman von all seinen Kommandos erfolgte am 11. April 1951. Der General of the Army Douglas MacArthur, eine in der Öffentlichkeit populäre Gestalt aus dem Pazifikkrieg befehlt, legte in diesem Zeitpunkt die Truppen der Vereinten Nationen oder UNO im Koreakrieg. Seine Entlassung durch Präsident Harry S. Truman wurde und wird im Zusammenhang der Beziehungen zwischen Ziviladministration und Militär auch internationaler diskutiert. Truman hielt durch die Entlassung MacArthurs aufgrund eines Mangels an Respekt vor der Autorität des Präsidenten, dies er wirklich mit dem Kongress abstimmte, den Eindruck und Ruhe der Präsidenten als überregende Führungsfigur aufrecht. Löste aber eine verfassungsgerichtliche Krise aus, die Idee der außergewöhnlichen oder gar absoluten Macht des Präsidenten wurde unter dem Begriff Imperiale Präsidentschaft bekannt. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. April 1979, dem Sturz des ugandischen Präsidenten Idi Amin. Der Präsident von Uganda, Idi Amin, regierte sehr autoritär und unterdrückte alle, die gegen ihn waren. Ugandas ehemals gute Wirtschaft wurde zerstört, nachdem Idi Amin alle ausländischen Unternehmen und Aktivitäten in seinem Land nationalisiert. Er vertrieb auch Ausländer aus Uganda. Als Folge seiner autoritären Politik rebellierte das ugandische Volk zusammen mit der Opposition der Nationalen Befreiungsarmee Uganda mit der Unterstützung der tansanischen Streitkräfte. Sie eroberten dann die ugandische Hauptstadt Kampala am 11. April 1979. Wurde der ugandische Präsident Idi Amin schließlich gezwungen, seine Position zu verlieren, nach Libyen zu fliehen und in Saudi-Arabien Asyl zu beantragen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Das war das Lied mit dem Titel Nostalgia, auf Deutsch die Nostalgie, das von Calvin Jeremy gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema RC3S wird bald in Indonesien errichtet, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien wird sofort das regionale Kapazitätszentrum für sauberes Meer, Regional Capacity Center for Clean Seas, RC3S, errichten. Durch diese Agentur hat Indonesien die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Interessengruppen aufgerufen, das Küsten- und Meeresökosystem vor Verschmutzungsquellen aus dem Festland zu schützen. Dies sagte die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya in ihrer Eröffnungsrede beim Beratungstreffen der RC3S von der sogenannten Coordinating Body on the Seas of East Asia, CHOPSEA, der Koordinierungsstelle für das Ostasiatische Meer am Montag in Jakarta. Mit der Gründung von RC3S fordert die Ministerin Siti Nurbaya die Zusammenarbeit und die große Unterstützung in Bezug auf die technische Zusammenarbeit, die Menschenressourcen, den Technologietransfer, den Kapazitätsaufbau und den Erfahrungsaustausch. Die Ministerin Siti Nurbaya betonte auch, dass zur Lösung der Probleme angesichts des Schutzes von Küsten- und Meeresökosystem eine Gütefähigkeit oder Kapazität sowohl technisch als auch organisatorisch und politisch erforderlich sei. Das liege daran, dass der Einfluss von Umweltschäden auf das Ökosystem der Küste und des Meeres sowohl aus ökonomischen, ökologischen als auch sozialen Aspekten sehr groß sei. Die Verschmutzung, die dem Küsten- und Meeresökosystem schade, habe nachteilige Effekte auf das Einkommen der Gesellschaft, vor allem auf diejenigen, die von der Natur leben, wie etwa Fischer, die Tourismusindustrie und die Seetransportdienste. Die Umweltverschmutzung verursache auch einen Rückgang der Umweltfunktionen und einen Verlust der biologischen Meeresvielfalt. Die Ministerin Siti Nurbaya brachte zum Ausdruck, die Welt stehe derzeit global vor neuen Herausforderungen anlässlich der Umweltprobleme im Meer, wie die Verschmutzung mit Kunststoff, Medikamenten, Abfällen, Schadstoffen wie Drogen und endokrinen Abfällen, Gift und der Eutrophierung. Das Meer und das Küstenökosystem sind von Aktivitäten auf See und Festland bedroht. Fast 80% der Meeresschmutzung stammt aus menschlichen Aktivitäten auf dem Festland. Die Initiative zum Aufbau des Regionalen Kapazitätszentrums für sauberes Meer, RC3S, ist eine der Realisierungen des Abkommens der Bali-Deklaration als Ergebnis des vierten Treffens der zwischenstaatlichen Überprüfung, the Fourth Intergovernmental Review Meeting, IGR4, im letzten Jahr auf Bali. Planmäßig soll die RC3S am 21. Juni 2019 veröffentlicht werden, nachdem das 24. Intergovernmental Meeting von CHOPSEA am 19. und 20. Juni 2019 auf Bali veranstaltet wurde. Des Weiteren hofft der Leiter der UN-Umwelt-Korallenriff-Einheit, Jerker Tam Länder, dass zum Beratungstreffen diesmal Indonesien mit der RC3S helfen könne. Das sei schon die Verpflichtung Indonesien geworden. Das Beratungstreffen der Coordinating Body of the Seas of East Asia, CHOPSEA, der RC3S fand vom 8. bis 9. April 2019 in Jakarta statt. Delegierte aus 8 Ländern, nämlich Indonesien, Kamboja, China, Korea, Malaysia, Philippinen, Thailand, Singapur und Vietnam und Vertreter der UN-Umweltkorallenriffen-Einheit nahmen daran teil.
Setiap waktu, setiap malam, hatiku tenang jika mengingatmu. Oh sayangku, ku butuh kamu.
Das war das Lied mit dem Titel Dulu Kita Nanti auf Deutsch Früher Warten Wir, das von Cita Solastika gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.it/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Juhurer Pacitan is einer di Becirke in den Provinz Osiava und unter dem Namen Kota Parwisata als Touristenort bekannt. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Bezirk so genannt wird, dapat citan rai anturistisen zin budikaiten besten te osdem gebirge kulturgeschichte und bade orte is. Wenn Sie sich dafür interessieren, einen Natur bade ort zu genießen, besuchen Sie den Tirtosodo. Im Vergleich zu anderen Naturbadeorten in Indonesien ist der Badeort Tirtosodo einzigartig. Denn ist 24 Stunden geöffnet. Wenn Sie in der Nacht mit warmem Wasser nicht überfüllt baden möchten, können Sie das im warmen Badeort Tirtosodo tun. Tirtosodo liegt im Dorf Karangrejo, im Distrikt Arjosari, im Bezirk Pacitan in der Provinz Ostjava. Die Entfernung vom Stadtzentrum Pacitan beträgt nur etwa 16,5 Kilometer mit einer 30-minütigen Reisezeit. Sie müssen 10.000 Rupiah für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Die Teiche des Badeortes zu erreichen, müssen Sie 50 Meter einen Weg bergauf laufen, zu vier Teichen laufen. Im oberen Teil gibt es einen Teich, in dem man den Hauptteich findet. Danach kommen zwei Teiche für die Erwachsenen und ein Teich für die Kinder. Da die Temperatur des Wassers im ersten Teich sehr heiß ist, dürfen die Besucher das Wasser im Hauptteich nicht berühren. Das heiße Wasser im Hauptteich fließt in die drei nachfolgenden Teiche und vermischt sich mit dortigem kaltem Wasser, sodass die Temperatur angemessen wird. Liebe Zuhörer, wenn Sie im Badeort Tirtosodo baden oder sich ins Wasser legen, sollten Sie keine Angst davor haben, dass das Wasser dieses Badeortes zu viel Schwefel abgibt. Denn die Intensität an Kalk und Schwefel an diesem Badeort ist niedrig. Tirtosodo ist mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet, wie unter anderem 10 Badezimmer und zwei Villas. Es gibt dort auch Imbisse und Läden, die mit Bringsel von Pacitan und Kleidung verkaufen. Dort können Sie auch Schwimmreifen mieten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den warmen Badeort Tirtosodo. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm Wunderbares Indonesien mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin
Aku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Das war das Lied mit dem Titel Berlari Tanpa Kaki, auf Deutsch Laufen kein Füße, das von GAC gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm des und das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, am 6. April 2019 hat der Bezirksleiter von Ostflores Antonius H.G.G. Hudson offiziell das Balenagi Festival FBN am Oa Strand im Wulang Gitang District aus Nusa Tenggara eröffnet. Im Zufolge wurde das Balenagi Festival veranstaltet, um ein religiöses Fest, das schon lange bei Touristen bekannt ist, nämlich die Karfreitagsprozession, die sogenannten Semana Santa, zu unterstützen. Viele Touristen kommen nach Larantuka, um an der Karfreitag-Prozession teilzunehmen. Aus diesem Grund wird das Balenagi-Festival dazu veranstaltet, damit die Touristen ihren Aufenthalt in Larantuka verlängern können. Dabei können die Touristen verschiedene Kunst- und Kulturattraktionen sehen und die Naturtouristenziele in Ostflores besuchen. Dieses Festival ist ein Aufruf an die Bewohner von Ostflores, die außerhalb der Insel leben, zurück in ihre alte Heimat zu kommen, so wie der Name des Festivals auch nach Hause gehen bedeutet. Liebe Zuhörer, das Balenagi Festival findet im April statt. Die Eröffnung fand am 6. April am Oa-Strand in Wulang Kitan statt und das Fest wird am 25. April 2019 im Lamawohon-Dorf in West Solor beendet. Das Balenagi Festival bietet alle Dinge, sowohl Natur und Kultur als auch Religion, nämlich die Semana Santa an. Bei diesem Festival werden verschiedene Sportereignisse wie Fußball, Beachvolleyball und Surfen abgehalten. Eine sehr interessante Aktivität bei diesem Festival ist das Weben von Lamaholot. Etwa 1500 Teilnehmer aus allen Regionen in Ostflores nehmen daran teil. Das Webfestival Lamaholot in Ostflores findet am 23. April von 3 Uhr Nachmittag bis zum Abend statt. An demselben Tag werden diese Webattraktionen, eine Weberei-Ausstellung, eine kulinarische Ausstellung mit Lewo Rock Honey, Lewo Rock Café, Hokkien Café und verschiedene lokale Gerichte gezeigt. Die Besucher können dabei verschiedene lokale Gerichte ausprobieren. Liebe Zuhörer, darüber hinaus wird beim Balenagi Festival eine nationale Bildungs- und Berufsausstellung veranstaltet. Die Universitäten und Berufsbildungsinstitute in Java, Bali, Makassar, Jakarta und Ostnusa Tenggara werden vom 23. bis 24. April im Stadtpark Felix Fernandez Larantuka teilnehmen. Etwa 20 Universitäten und Berufsbildungsinstitute werden dabei anwesend sein. Um die Ankunft der Besucher zu begrüßen, bereitet die lokale Regierung sich auf Unterkünfte bei den dortigen Einwohnern angesichts der begrenzten Anzahl von Hotelzimmern in Larantuka vor. Hier gibt es nur 500 Zimmer. Liebe Zuhörer, das war dies und das über das Balenagi Festival in Ostflores von Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Kau yang terindah dalam hidup. telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata mengalir basahi pipiku. Surat ini ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu.
Das war das Lied mit dem Titel Cahaya di Penjuru Hati, auf Deutsch das Licht in allen Herzen, das von Brian Prasetyo Adi gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal berichten wir Ihnen über ein Lied von der Sängerin Nike Ardila. Die Sängerin, die den Vollnamen Nike Ratnadila hatte, begann ihre Karriere, als sie an verschiedenen Gesangfestivals in Bandung Westjava teilnahm. Bei diesem Festival traf Nike Ardila sich mit einem bekannten Produzenten, Dedi Dores. Dana interessierte Dedi Dores sich für ihre Begabung als Sängerin. Dana spielte Dedi Dores eine wichtige Rolle für ihre Karriere und produzierte ihre Alben. Dedi Dores nahm das erste Album für Nike Ardila mit dem Titel Seberkasinar auf Deutsch ein Lichtstrahl auf. Dieses Album war bei indonesischen Musikliebhabern sehr beliebt. Diesem Album gelang es, 500.000 Kopikassetten zu verkaufen. Das Album, das im Jahr 1989 veröffentlicht wurde, hatte die Hitsingle mit dem gleichen Album Seberkas Sinar. Die Lieder, die von Dedi Dores komponiert wurden, haben Slow Rock Genre. Dieses Genre entsprach der Vokalstimme von Nike Ardila. Das Lied Seberkas Sinar war um diese Zeit sehr populär un hati solche musiken rechum trans bis her verursa. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Seberkasinar von Nike Ardila. Gute Unterhaltung.
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh,
das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.